Dass ich hier die Uhr abmache, hat leider gar keine Bedeutung. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der ist, der war und der kommt. Amen. Der Predigt zugrunde legen wir Verse aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper im 2. Kapitel ab Vers 14. Wir stehen bitte dazu nochmal auf. Der Apostel schreibt an die Mitchristen in der Stadt Philippi und er schreibt, weil es Gottes Wort ist, auch an uns heute hier in Elia. Tut alles ohne Murren und ohne Zweifel, damit ihr ohne Tadel und lauter, also rein seid, Gottes Kinder, ohne Makel, mitten unter einem verdorbenen und verkehrten Geschlecht, unter dem ihr scheint als Lichter in der Welt. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens, mir zum Ruhm an dem Tage Christi, sodass ich nicht vergeblich gelaufen bin, noch vergeblich gearbeitet habe. Dein Wort ist ein Wort für unser Leben. So hilf uns, Jesus, durch deinen guten Heiligen Geist, dass wir deine Stimme und Wegweisung hören und ihr folgen. Amen. Liebe Gemeinde, es ist eigentlich merkwürdig. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Es ist merkwürdig, warum man bestimmte Äußerungen, einzelne Sätze nie vergisst, auch wenn das Gehörte schon Jahrzehnte zurückliegt. Wir hatten damals in der Mittelstufe des Gymnasiums, so etwa 9., 10. Klasse, eine ältliche, geradezu altjüngferliche Mathematiklehrerin. Ihr Vorname war gleichzeitig auch ihr Spitzname, Alvine. Ja, so hieß sie, Alvine. Und wir nannten sie auch Alvine. Einen schöneren Spitznamen fanden wir für sie nicht. Diese Alvine war eine durchaus sehr strenge und deshalb gefürchtete Studienrätin. Und sie sagte, und nun kommt der Satz, den ich bis heute nicht vergessen habe, sie sagte zu einem meiner Mitschüler, der hilflos und ratlos mit Kreide in der Hand vor der großen Tafel mit der für sein Vermögen unlösbaren Matheaufgabe stand, ein Häufchen Elend, stand er da. Es hätte auch ich sein können. Und da sagte sie mit so einem merkwürdigen Unterton zu diesem armen Schülerlein da vor der Tafel, ja, nun lass mal dein Licht leuchten. Oder hast du gar keins? Nun, lass mal dein Licht leuchten. So ähnlich haben wir es eben in dem Predigttext ja gehört. Paulus schreibt, ihr, also ihr Christen, scheint als Lichter in der Welt. Und an anderer Stelle im Epheser 5, Vers 8, fast genauso. Da sagt er, ihr Christen, ihr seid Licht in dem Herrn, nun lebt als Kinder des Lichts. Und Paulus steht auf gutem Grunde, denn Jesus selbst hat ja schon in der Bergpredigt Matthäus 5, Vers 16 gesagt, so lasst euer Licht leuchten vor den Menschen. Oder haben wir keins? Wie die Alvine sagte, du lass mal dein Licht leuchten. Oder hast du gar keins? So lasst euer Licht leuchten. Ja, wo denn? Wie denn? Zunächst, ja, wo soll es denn leuchten, dieses Licht? In meinem persönlichen Leben, in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz, im Verein, in der Ehe, als Eltern, Großeltern. In meinem persönlichen Leben als Christ oder Christin soll etwas hinausstrahlen in meine Umwelt. Und das Leben und der Dienst der christlichen Gemeinde, also der Versammlung der Christen, erst recht, er soll etwas ausstrahlen, ein Licht in die Welt hinein. Sie kennen alle diese Redewendung, mir geht ein Licht auf. Mir geht ein Licht auf oder mir ist ein Licht aufgegangen. Ja, welches Licht ist denn Christinnen und Christen aufgegangen? Es ist doch kein anderes Licht als das, was Jesus selbst schon anspricht in Johannes 8, Vers 12. Dort sagt Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, also wer sich mir im bewussten persönlichen Glauben anschließt, unterstellt, nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, jetzt kommt es, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Das ist eine absolute Garantie, ohne Wenn und Aber. Das ist eine bombenfeste Zusage. Jesus sagt, wenn du mir dein Herz und Leben öffnest, keine Frage, du wirst das Licht des Lebens haben. Nicht hoffentlich, nicht möglicherweise, nicht wenn alles gut geht, sondern du wirst es haben. Und darum konnte Jesus ja auch in der Bergpredigt, Matthäus 5, wieder ohne Wenn und Aber sagen, ihr seid das Licht der Welt. Punkt. Ihr seid es. Oder jetzt in unserem Predigttext, wir haben es eben gehört. Ihr seid Kinder Gottes. Gottes Kinder. Nun, wo denn? Mitten unter einem verdorbenen und verkehrt, unter einer verdorbenen und verkehrten Generation. Luther übersetzt hier verdorben. Das klingt dann so sehr, als wenn es nur auf der moralischen Ebene hat, so einen Beigeschmack, das ist ein verdorbener Mensch. Was steht hier eigentlich? Verdorben, im griechischen Grundtext der Bibel steht hier das Wort Skolios. Skolios, das heißt übersetzt krumm. Medizinisch Bewanderte kennen Skoliose. Was heißt das? Das ist eine, soweit ich das weiß, eine seitliche Verbiegung der Wirbelsäule, also mit Drehung von einzelnen Wirbelkörpern, so etwa. Das Wort steht hier, krumm. Also eine übertragene Bedeutung, verdreht. Die Welt ist verdreht, die ist krumm. Verdrehte und verkehrte Welt, das steht hier. Und in dieser verkehrten und verdrehten Welt leuchtet das Licht des Glaubens durch Christen. Wenn Paulus hier schreibt, die Welt ist verkehrt und verdreht, dann ist das kein Pharisäertum, dass er so von oben sagt, guck mal die böse Welt an, alles schlecht, alles verdreht, alles verkehrt. Es ist auch nicht primär eine moralische Abwertung, wie schlecht sind die Leute, sondern es ist eine nüchterne Analyse, wie die Welt ist, nach dem Paradies, jenseits von Eden, draußen. Wir leben nach dem Sündenfall. Und seitdem ist die Welt aus den Fugen geraten in jeder Beziehung. Ein kluger Ausleger unseres Textes, Professor Stählin, war später Bischof von Oldenburg, der hat hier geschrieben in einer biblischen Besinnung, es ist das Menschengeschlecht überhaupt, das weder durch Gewalt noch durch Erziehung wesentlich zu ändern oder zu bessern ist. liebe Gemeinde, das ist die verdrehte und verkehrte Welt. So war sie und so ist sie und so wird sie bleiben bis zum irdischen Ende. Ich sage es noch einmal, wie dieser kluge Mann es formuliert hat. Es ist das Menschengeschlecht überhaupt, grundsätzlich, das weder durch Gewalt noch durch Erziehung wesentlich zu ändern oder zu bessern ist. Jesus selbst hat doch mal, Matthäus 17,17 kann man sich merken, Matthäus 17,17 gesagt über die Menschen, o du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Also das ist die Analyse letztlich Gottes. Wir müssen uns nicht wundern, dass es so schlimm in der Welt aussieht, wie es aussieht. So ist es. O du ungläubiges und verkehrtes Geschlecht. Eine baltische Baronin, Juliane von Krüdener, hat schon vor weit über 100 Jahren einmal gesagt, in dieser angeblich ja besseren Zeit, früher war es besser. Nein, was hat sie damals schon gesagt? Wir leben in einer Zeit, in der die Hölle mehr Missionare hat als der Himmel. Wenn wir in die Medien schauen, was darüber kommt, was auf den Straßen gesprochen wird, welche Parolen gelten, dann ist es doch so. Dann ist es doch so. Die Hölle hat mehr Missionare in dieser Welt als der Himmel. Paulus sagt in Epheser 4, Vers 18, die Menschen sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist, und durch die Verstockung ihres Herzens. Also die Menschen wissen gar nichts mehr vom Evangelium. Früher haben sie es noch gehört, jetzt brechen die Traditionen ab, jetzt hören sie es noch nicht mal mehr. Man weiß nichts vom christlichen Glauben, weithin. Und das ist eine Bildungslücke, derer man sich überhaupt nicht schämt. Sonst ist Unwissenheit in den grundlegenden Dingen dieser Welt etwas Peinliches. Man hat keine Ahnung vom Internet, man hat keine Ahnung vom Smartphone, dann ist das peinlich, man muss andere fragen, du, wie geht das und so weiter. Aber über den christlichen Glauben nichts zu wissen, ist absolut normal und kein Grund, irgendetwas dazu bedauern. Gucken sich die Quiz-Sendungen an, ich habe das schon mal gesagt, ab und zu gibt es ja biblische Fragen doch in Quiz-Sendungen, erstaunlicherweise. Meistens haben die Menschen keine Antwort auf die einfachsten christlichen Fragen. Das zeigt es. Sie sind entfremdet dem Leben, das aus Gott ist, durch die Unwissenheit, die in ihnen ist. Und natürlich, wie Paulus sagt, durch die Verstockung ihres Herzens. Es interessiert mich auch überhaupt nicht. Bleib mir weg mit Bibel und Gott und Jesus erst recht. Und in diese Situation hinein hat auch die erste Pfingstpredigt des Petrus ihren Sinn heute, Apostelgeschichte 2, dass er den Christen, den Menschen überhaupt sagt, lasst euch erretten aus diesem verkehrten Geschlecht. Und nun gilt uns dieser Aufruf, unter dieser Welt heißt es hier, scheint ihr als Lichter. Jetzt ist wieder diese Tatsache. Wir Christen, ich nehme mal an, die meisten von uns oder sehr viele von uns werden sich als gläubige Christinnen oder Christen bezeichnen, dann gilt das ja für dich und mich. Du scheinst als Licht in dieser ebenso nüchtern beschriebenen Welt. Und wenn Jesus zu seinen Jüngern sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann gilt das doch für dich und mich auch. Hier steht doch nicht, du könntest das Licht der Welt sein. Streng dich mal an, gib dir doch mal Mühe, bessere dich. Nein, du bist das Licht der Welt. Hier heißt es auch nicht, hoffentlich bist du das Licht der Welt. Nein, du bist es. Und in gleicher Ebene sagt Paulus in Epheser 5, ihr wart früher einmal Finsternis, nun aber seid ihr Licht, ja, was für ein Licht, in dem Herrn. Also, weil Jesus in deinem Leben präsent ist. Und nun lebe als Kind des Lichts. Damit haben wir das, die Voraussetzung, dass ich Licht sein kann und dann auch bin, ist die Lebenswende. Nämlich, dass ich in meinem Leben mal an den Punkt gekommen bin, wo mein Lebensweg zum Weg ins Leben wird. Nicht jeder Lebensweg wird ein Weg ins Leben, sondern nur dann, wenn ich den Fürst des Lebens, Jesus, in mein Leben aufnehme. Dann ist die Lebenswende da. Früher sagten die alten Frommen das Bekehrung. Das Wort hat heute so einen gewissen Nebengeschmack, unberechtigterweise, aber ist auch Bekehrung. Du willst mich wohl bekehren, das ist was ganz Schlimmes. Haben Sie das schon mal gehört? Also wenn es etwas Schlimmes wäre, du willst mich wohl bekehren. Es gibt also kaum was Schlimmeres heute als dieses. Du willst mich wohl bekehren. Nein, aber es muss zur Lebenswende kommen. Dass mein Lebensweg zum Weg ins Leben wird. Und wenn das geschieht, dann ist Licht da, das Licht Gottes in mir. Die Gemeinde Jesu ist nicht um ihrer selbst willen in der Welt. Wir haben nicht die Verheißung, wir bringen die aus dem Lot geratene Welt wieder in Ordnung. Wer wären wir denn? Nein, das ist uns nicht zugesagt. Aber wir sollen leuchten in der Welt. Christen sollen erkennbar einfach da sein inmitten ihrer Welt. Die Gemeinde der an Jesus Glaubenden ist einerseits ein störender Fremdkörper. Das merkt man manchmal wieder. Ich sage mal, sind Sie beim Kaffeeklatsch oder an der Verwandtenrunde und sagen ein, zwei Sätze über Jesus, was sie ihm verdanken, was sie mit ihm erleben im persönlich. Dann werden sie merken, was für ein Fremdkörper bin ich hier unter meinen lieben Verwandten. Vielleicht sogar ein störender Fremdkörper. Das ist so. Jeder lebendige Christ ist eine Predigt gegen das, was die Welt liebt, tut und was sie als ihr Ziel erstrebt. Das ist so, Fremdkörper. Aber, nun kommt das andere, das gilt auch, ein von Gott in die Finsternis der Welt gesandter Mensch entzündet ein Licht. Christen, die in ihrem Anderssein wirken wie ein leuchtender Stern am dunklen Nachthimmel. Dass man eben anders lebt im Alltag oder beim Mobbing in der Firma nicht mitmacht. Dass hier und da man etwas von seinem Glaubenserfahrung in schlichten Worten weitergibt, nicht unbedingt gewaltig evangelisieren, aber einfach sagen, du, ich war in einer ähnlichen Situation wie du, weißt du, mir hat das geholfen. Ich habe gebetet und meine Sorgen Gott zu Füßen gelegt. So ein Satz einfach von sich reden. Und sie werden merken, andere hören zu, sind erstaunt. Nicht immer nur befremdet, sondern da ist Interesse da. Sie hören. Und es wird weiterwirken. Aber wir müssen hier und da unser Licht auch nach draußen dringen lassen, etwa im Sprechen vom Glauben, indem wir Dinge tun, die nicht üblich sind und Menschen zum Aufmerken bringen. Und natürlich ganz wichtig, das Gebet. Gebet für Menschen, die uns nahe sind und denen wir vielleicht im Alltag begegnen. Und dazu sind wir da. Christen sind eine Kontrastgesellschaft. Das war ein kluges Wort des katholischen Theologieprofessors Lofink. Der hat die Gemeinde der Urchristenheit bezeichnet als Kontrastgesellschaft. Also die waren ganz anders als die Umgebung. Und das ist aufgefallen. Und liebe Gemeinde, die Volkskirche bricht zusammen. Die potemkischen Dörfer kippen um. Diese Tradition, man lässt die Kinder taufen, weg die Tradition. Man lässt alle Kinder konfirmieren, rums, weg. Man geht zu den Feiertagen, doch wenigstens zu den Feiertagen in Gottesdienst. Boah, kippt um. Sie können nehmen, was sie wollen. Früher, aus der Kirche austreten, das macht man nicht. Also wir halten zwar nichts davon, aber das ist, schickt sich nicht auszutreten. Rums, weg. Was, du bist noch in der Kirche? Kennen Sie das? Früher, Mensch, der ist ausgetreten. Heute, Mensch, der ist noch in der Kirche. Also da merken Sie, es kippt, es kippt. Was Jahrhunderte gehalten hat, kippt jetzt weg. Die ganzen Großorganisationen, Gewerkschaften, Parteien haben in den letzten Jahrzehnten massenweise Mitglieder verloren. Nicht nur die Kirchen, bloß von den Kirchen wird immer in die Presse gebracht. Das ist ein soziologischer Prozess. Aber warum könnte auch die Kirche so viel verlieren? Warum? Weil hinter den Pappwänden der Tradition oft kein lebendiges Christsein mehr war. Und jetzt, wo die Traditionen auf allen Gebieten fallen, fallen sie auch bei der Kirche. Und man merkt, dahinter ist so wenig. Kontrastgesellschaft. Und da leben wir. Etwas ins rechte Licht rücken. Das ist unser Auftrag, liebe Gemeinde. Dass wir Menschen, Situationen in das Licht Gottes rücken. Mir ist gerade jetzt in Erinnerung gekommen, jetzt zum 50. Mal jährt sich jetzt in diesem Jahr tragische Tod des evangelischen Pastors Brüsewitz in der damaligen DDR, mitten im Zentrum von der Kreisstadt Zeitz. Und dieser gläubige, missionarische Pastor zu DDR-Zeiten, der hatte damals ein Neonkreuz, ein Kreuz aus Neonröhren, 4 Meter hoch und 2 Meter breit, in 20 Meter Höhe an seinem Kirchturm in Rippicha in der Nähe von Zeitz anbringen lassen. Und das leuchtete nachts, DDR-Zeit, weithin sichtbar und von der vielbefahrenen Fernstraße F2, die von Zeitz nach Gera führte. Da sahen die Autofahrer in der Dunkelheit immer dieses große Leuchtkreuz. Und das war natürlich der SED ein Dorn im Auge. Das war Thema beim Rat des Kreises und so weiter. Und man bedrängte den Pastor Brüsewitz, dieses Leuchtkreuz abzunehmen. Und irgendwann reichte es dann auch dem SED-Bürgermeister. Und er gab dem Pastor 24 Stunden Zeit zur Entfernung des Kreuzes und sagte, das Zick muss weg. Als Kommunist brachte er noch nicht mal das Wort Kreuz über die Lippen. Das Zick muss weg. Und die Antwort von Pastor Brüsewitz, solange der Sowjetstern auf den Fabriken leuchtet, so lange bleibt auch das Kreuz. Und ich habe schon ein paar Birnen in meinem Pfarrhaus runtergedreht, um den Strom zu sparen. Ja, das ist ein Bild, ein Gleichnis. Und mancher ist natürlich traurig und denkt, ich habe so lange schon vielleicht für meinen Ehepartner oder Ehepartnerin gebetet oder für meine Kinder oder für meinen guten Freund, dass er sich auch dem Glauben öffnet und es ist keine Bewegung erkennbar. Ist denn in mir nichts, was weiter leuchtet? Liebe Gemeinde, dann sei nicht verzagt. Bleibe dran, bleibe treu. In der Lutherstube auf der Wartburg findet sich der Wandspruch: Licht ist Licht, sieht's der Blinde auch nicht. Es ist nicht immer dein Versagen, wenn dein Licht, das Jesus in dich hineingibt, Menschen nicht erreicht, wo du es so gerne möchtest. Dann ist es eben so: Licht ist Licht, sieht's der Blinde auch nicht. Ihr Kinder Gottes, sagt Paulus, scheint als Lichter in der Welt. Ja, wie ist denn das nun möglich? Und die Antwort kommt hier am Ende des Textes. Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Das ist der Punkt. Festhalten am Wort des Lebens. Dann brauchst du dich um das Licht in dir nicht zu bekümmern. Es wird da sein. Dann brauchst du nicht die Frage stellen, oder habe ich gar keins? Dadurch, dass ihr festhaltet am Wort des Lebens. Ja, was ist denn das Wort des Lebens? Das Wort des Lebens ist nach Johannes 1 eine Person, nämlich Jesus Christus. Kein theoretisches Wort. Jesus, der auferstandene Messias und Heiland in deinem Leben. Wenn Jesus in deinem Leben ist und du an ihm festhältst, diesem Wort des Lebens, dann bist du im Licht. Jesus ist das entscheidende Wort, das Gott im Lauf der Weltgeschichte in diese Welt hineingesprochen hat. Neues kommt von Gott nicht. Er hat alles gesagt in Jesus. Und wenn wir an diesem Wort Gottes festhalten, dass Jesus ist, dann scheinen wir als Lichter in der Welt. So steht es hier. Die den Herrn lieb haben, ein Vers, den ich manchmal Konfirmanden gegeben habe als Konfirmationsspruch, wo ich den Eindruck hatte, dieser 14-, 15-jährige junge Mensch, der hatte schon Jesus in seinem Herzen, das gibt es ja auch. Dann habe ich ihn oft diesen Konfirmationsspruch ausgewählt aus Richter 5, Vers 31. Und ich glaube, Sie haben es gemerkt, dass das ein besonderes Wort war, das Sie bekommen haben, nämlich dieses Wort: Die den Herrn lieb haben, sollen sein wie die Sonne, wenn sie aufgeht in ihrer Pracht. Die den Herrn lieb haben, und das gilt auch dir und mir, wenn du Jesus lieb hast, die den Herrn lieb haben, sollen sein wie die Sonne aufgeht in ihrer Pracht. Ist das nicht wunderschön? Wir schauen auf uns, ach, da ist doch nichts an Sonne und so wenig Pracht. Oder hast du gar kein Licht, wie Alvine fragte? Nein, du wirst sein wie die Sonne, die aufgeht in ihrer Pracht. Das ist der Heilige Geist, das ist Jesus in dir, der in dir und durch dich wirkt. Und deswegen werden wir am Schluss des Gottesdienstes so ein altes Pfingstlied singen: wisst ihr nicht, ihr seid der Tempel. Ja, wir sind es. Jesus sagt es uns zu. Die Liebe Gottes, Römer 5, ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Und wo die Liebe Gottes in deinem Leben ist, da ist auch Licht. Da ist Licht, brauchst du nicht drum zu sorgen. Und lebe als Christ, dann leuchtet es. Ob es angenommen wird oder nicht, das ist nicht deine Sache. Aber leuchte. sei lichtdurchlässig. Die ganze Predigt hat ja nur diesen einen, dies eine Thema, lichtdurchlässig. Wir Christen sollen und dürfen lichtdurchlässig sein für das Licht Jesu Christi. Ich schließe mit einer historischen Gleichnis. Der Kronprinz Rudolf von Österreich sagte 1883 bei der Einweihung der elektrischen Straßenbeleuchtung in Wien über die Hauptstadt folgenden Satz. Sozusagen auf den Knopf gedrückt, dann ging die neue Beleuchtung an und er sagte, ein Meer von Licht wird ausstrahlen von dieser Stadt. Ich weiß nicht, ob das Wirklichkeit geworden ist, dass in Wien ein Meer von Licht ausgegangen ist. Aber wenn das Licht des Glaubens in dir beginnt zu leuchten, dann strahlt es aus von dir in die Umgebung. Auch von den Gemeinden, die mit Jesus leben. Gesangbuch 257, Vers 4. Schließ auf die hohen Pforten, es strömt dein Volk heran. Wo noch nicht Tag geworden, da zünd dein Feuer an. Amen.